Ich bin ein bisschen klein ausgefahren, dafür kann ich nichts. Aber Cäsar und Napoleon waren ja auch klein, ja. Das ist immerhin tröstlich. Ja, und da ist also der junge Mann auf dem Bau und eines Tages kriegen die Kollegen raus, dass er in meiner Jugendarbeit Mitarbeiter ist. Und nun geht ein brüllender Spott los. Wasserclub, du bist ja verrückt, lässt dich vom Pfaffentum machen und was da so für Sprüche sind. Dieser junge Mann, der hat ein ziemlich phlegmatisches Temperament. Er ließ also den Strom dieses Spottes ablaufen und wie sie fertig waren, sagt er, denn seid ihr ja wohl alle aus der Kirche ausgetreten. Schweigen. Schweigen. Schließlich sagt ein alter Kerl, wir denken nicht daran. Ich bin auch ein Christ, ich glaube auch an Herrgott. Und plötzlich legen die anderen los, du bist ja allein, du wärst ein Christ, wir sind auch Christen. Und nun kommen die verschiedenen Bekenntnisse. Ich glaube an Herrgott und ich tue Recht und scheue niemand. Und auf einmal überboten sie sich darin, sie wollten auch Christen sein. Und mein Freund sagt, ja, dann verstehe ich nicht recht, warum ihr euch vorhin so aufgeregt habt, wenn ich im evangelischen Jugendwerk tätig bin. Ach, mit dir kann man ja nicht reden. Das war's Ende. Mit dir kann man nicht reden. Meine Freunde, da haben sie das, was unterm Namen christlich unter der Flagge Religion in Deutschland so umgeht. Und viele, viele von denen, die hier sitzen, die sind in diesem Sinne christlich und religiös. Sie finden es lächerlich, wenn ein Mensch sagt, ich gehöre dem Herrn. Aber sie finden es empörend, wenn man ihnen das Christentum abspricht. Mensch, habt ihr CDU gelernt, nicht? Also, da weiß ich genug. Da kann ich nur sagen, diese Religion ist völlig ungenügend, unser Leben zu ändern, uns fröhlich zu machen, uns im Sterben zu helfen und uns von der Hölle zu erretten. Völlig ungenügend. Was unter uns so an billiger Religion, keine 7 Pfennige wert, umgeht, hat überhaupt nicht für 5 Pfennige Kraft. Vielleicht erreiche ich heute Abend nichts anderes, als dass ich diese Sorte Religion einem noch abrede. Gut, dann habe ich auch was erreicht. Ja, dann war es nicht ganz vergeblich. Ist das Kennzeichen dieser Art von Christlichkeit und Religion, dass alles unklar ist. Ich glaube an Herrgott. Was ist das eigentlich? Ja, das ist nicht der kirchliche Herrgott, sondern das ist mehr so ein Herrgott, den man in der Natur spürt. Wenn die Schneeglöckchen klingeln und die Vöglein singen und die Bächlein rauschen, dann spüre ich den Herrgott. Mein großer Landsmann Goethe hat das schon gesagt, den kannst du gar nicht nennen, Gefühl ist alles. Wenn Beethovens 9. aufrauscht, dann habe ich so heilige Gefühle, dann ist dieser Gott wohl um den Weg, der Herrgott. Und dieser Herrgott, der ist dann so, dass, wenn es den guten Deutschen ein bisschen dreckig geht, dann sagen sie, Herrgott kann uns nicht im Stich lassen. Wieso kann er das nicht? Deutscher Bundesgott. Freunde, hier ist alles. Hier ist alles unklar. Nun, passt mal auf. Ich muss mal eine Sache wieder sehr primitiv sagen. Und ganz kluge Leute dürfen sagen, sie sind zu primitiv, nicht? Den verrate ich, sage ja nicht dann nochmal innerhalb mit Fremdwörtern sagen, dann klingt es weniger primitiv. Sehen Sie, wenn ich meine Schuhe reparieren lasse, dann gehe ich nicht zum Autoschlosser, sondern ich gehe zum Schuhmacher. Alles klar? Wenn mein Wagen eine Panne hat, dann gehe ich nicht zum Schuhmacher. Schuhmacher ist ein ehrenwertes Gewerbe. Aber für meinen Wagen gehe ich doch lieber zum Lueck-Kundendienst. Wenn ich eine Weißwurst, das ist doch, glaube ich, Nationalgericht hier, ja? Weißwürste. Ich finde, überall riecht sie nach Weißwürsten, wo ich hinkomme. Wenn ich Weißwürste kaufen will, dann gehe ich also nicht zum Schuhmacher. Nichts gegen die Schuhmacher, aber für Weißwürste ist doch, wie sagt ihr, Fleischer, Metzger, der Metzger zuständig. Das heißt, wir gehen überall zum Fachmann. Beim Auto gehen wir zum Autoschlosser, für Würste gehen wir zum Metzger, für Schuhe zum Schuhmacher. Überall zum Fachmann. Nur bei der wichtigsten Frage, wenn es geht um die Frage, gibt's Gott, lebt Gott, gibt's ein Leben nach dem Tode, was ist der richtige Weg? Bei den wichtigsten Fragen, da geht der richtige Deutsche nicht zum Fachmann, sondern da bezieht er seine Weisheit von Hinz und Kunz. Herr Müller hat gesagt, es gibt keinen Gott, also gibt's keinen Gott. Herr Meier hat gesagt, mein Gott ist in der Natur zu erleben, wenn die Sonne aufgeht, also ist Gott beim Sonnenaufgang. So viele Deutsche, so viele Religionsstifter haben wir. Jeder denkt sich seinen eigenen Salat aus. Lieben Freunde, wenn ich schon mein Auto nicht vom Schuhmacher reparieren lasse und meine Weißwürste nicht beim Bäcker kaufe, dann sollte ich meiner Meinung nach in den wichtigsten Fragen, nämlich, wie ist Gott, wo ist Gott, wie bekomme ich Frieden mit Gott? Wie werde ich ein Kind Gottes? Dann sollte ich doch in diesen wichtigsten Fragen den Fachmann fragen. Ist klar, nicht? Ist doch einleuchtend. Jetzt ist bloß die Frage, wer ist denn Fachmann? Wenn ich jetzt so einen 15-jährigen Konfirmandin frage, dann sagt die womöglich, der Pfarrer ist der Fachmann dafür. Da hat er studiert. Nein, nein, lieben Freunde, auch nicht der Pfarrer ist Fachmann. Nicht mal Kirchenrat. Es gibt meiner Meinung nach für diese Fragen, wo ist Gott und wer ist Gott und gibt es ein Leben nach dem Tode und wie kann ich ein Kind Gottes werden? Es gibt für diese Fragen doch nur einen Fachmann, nämlich der eine, der aus der Dimension Gottes gekommen ist. Der eine, der von Gott zu uns kam, der Sohn Gottes, der durch den Tod schon durch ist und wieder im Leben, ich finde, der ist die einzige Autorität, die mir sagen kann, was in göttlichen Dingen Wahrheit ist. Ich finde es albern, dass wir bei kleinen Dingen zu den Fachleuten gehen und bei den wichtigsten Fragen, nämlich ob ich Frieden mit dem lebendigen Gott habe und ob er überhaupt da sei und was das Ziel meines Lebens ist, dass ich da mir was selber ausdenke oder jeden Hans Wurst zum Ratgeber hole. Ich erlebte es heute einen jungen Mann, der gleichsam der Inspirator für ein paar andere junge Männer ist, der mir erklärte, meine Religion ist gut sein wie Schweizer und hier Schiller und Goethe, das ist meine Religion. Ich sage, das ist schön, da kommt bloß Gott gar nicht vor. Und da sagt er, ja, Gott gibt's auch nicht. Ja, da sagt, da ist überhaupt keine Religion mehr. Ist egal, sagt er, aber ist meine. So, nicht? Und dann stehen junge Männer und staunen, was das für ein Kerl ist, der sich so feine Sachen ausdenken kann. Und dabei geht's in der Frage nach Gott um Leben und Tod, um Ewigkeit und um alles. Ich beschwöre euch, also ich bin dringend gebeten worden, du zu sagen zu euch, schlagt mich nicht tot. Nachher sage ich wieder sie zu ihnen, aber von hier oben sage ich jetzt euch, nicht? Aber die Verantwortung fällt auf sämtliche Anwesenden. Also, ich beschwöre euch, dass ihr euch von dem Fachmann Jesus sagen lasst, was denn die Wahrheit über göttliche Dinge sei. Und da gibt es ein Wort des Herrn Jesus, das erschüttert mich jedes Mal, so oft ich es lese. Das heißt, also vom Fachmann, der Bescheid weiß, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt. Hört ihr? In die Verdammnis, in die Hölle führt. Und viele sind, die darauf wandeln. Die Hölle wird die größte Massengesellschaft der Weltgeschichte sein. Die Verdammnis wird die größte Massenversammlung der Welt sein. Und das Wort Jesu geht weiter. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind ihrer, die ihn finden. Und nun ist mir ganz egal, was sie mir an religiösem Kauderwelsch erzählen. Ich sage, Mensch, ich frage Sie, sind Sie auf dem schmalen Weg zum Leben? Das ist, wie man das heute so schön sagt, eine existenzielle Frage. Es geht nicht darum, was ich für eine Ansicht habe. Verstehen Sie? Was ich für religiöse Ansichten habe, sondern ob ich mit meinem Leben auf dem schmalen Weg bin, der zum Leben führt. Sind Sie das oder sind Sie es nicht? Sehen Sie, ich bedauere Sie, solange Sie über diesen wichtigsten Punkt nicht Klarheit haben. Das möchte ich wissen, ob ich auf dem Weg zum Leben bin oder auf dem breiten Weg in die Verdammnis. Und ich sage nochmal, das sind nicht pastorale Hirngespinste, sondern das sagt der einzig mögliche Fachmann. Und nun fragen Sie mich, wo ist denn dieser schmale Weg zum Leben? Und da steht derselbe Jesus, noch einmal auf und sagt, ich bin der Weg. Jesus ist der Weg. Kennen Sie Jesus? Ein einfacher Mann, der die Weltgeschichte seit 2000 Jahren beunruhigt. Einer, der mit seinen Jüngern über den See fährt und plötzlich kommen sie in Sturm. Und dann streckt er die Hand aus und der Sturm legt sich. Jesus, der in ein Grab hineinruft und ein Toter steht auf. Ich erzähle Ihnen keine Märchen. Jesus ist der Weg. Das ist der Mann, den man ans Kreuz hängt und der Tod einsam dahängt, von aller Welt verlassen und verspottet. Und wer das Kreuz sieht, der Gottlose wird still, versteht, das ist die Manifestation der Liebe Gottes. Da geschieht für mich das Größte. Und ich rede von dem Jesus, der nicht im Tode blieb, sondern glorreich aus dem Grabe hervordringt. Und der lebt und der durch die Reihen geht und der bei ihnen anklopft. Und dieser Jesus sagt, ich bin der Weg. Sehen Sie, was so an religiösem Salat auf den Jahrmarkt gebracht wird, verändert keinen Menschen. Verändert keinen Menschen, hat noch nie einen Menschen glücklich gemacht, hat noch keinen im Sterben getröstet und hat noch keinen aus der Hölle errettet. Aber Jesus, Jesus, dieser Mann vom Kreuz, hat Millionen umgewandelt, dass ihre ganzen Charakteranlagen zerbrochen wurden, ein neuer Mensch wurde. Er hat Millionen glücklich gemacht. Er hat Millionen im Sterben bekennen lassen. Jetzt ist für uns das Sterben ein Tor zum Leben. Und er hat Millionen der Hölle entrissen und zum Leben geführt. Ich möchte, ich könnte jetzt einen Augenblick in die unsichtbare Welt schauen, wo die vollendete Gemeinde diesem Jesus anbetet. Was sie brauchen, ist nicht eine billige Religion, die ist völlig ungenügend, sondern was sie brauchen, ist Jesus. Sie brauchen nicht religiöse Gefühle, sondern einen Herrn. Sie brauchen nicht Gedanken und Dogmen, sondern einen Heiland. Sie brauchen nicht Religion, sondern den Sohn Gottes, Jesus. Und zu dem rufe ich Sie. Ich bin sehr glücklich, dass ich eine Botschaft habe. Man geht mit Herzklopfen hier vor 3.500 junge Leute, ungerechnet die paar Omas, die sich doch reingeschlichen haben. Aber, ich meine, bewundernswert, dass Sie hingekriegt haben, nicht wahr? Die anderen, die gerufen sind, meine ich jetzt nicht. Man geht mit Herzklopfen vor 3.500 junge Leute hin. Aber ich bin glücklich, dass ich eine Botschaft habe, von der ich nicht rede so theoretisch. Dieser Jesus hat mein Leben umgewandelt und das meiner Freunde. Und darin besteht der Christenstand, dass ich Jesus gehöre. Religion ungenügend. Jesus alles. Soll ich es mal noch ganz grob sagen? Ich habe vor einiger Zeit in einer Ärzteversammlung gesprochen. Und da nannte ich den Namen Jesus. Und dann gab es eine kleine Aufregung. Und eine Ärztin sagte, ich dürfe diese Ärzte nicht so primitiv behandeln. Und dann stand einer auf und sagte, nun, für religiös veranlagte Leute, hören Sie, für religiös veranlagte Leute ist vielleicht das Christentum ein Heilmittel, Therapie. Warum nicht? Und auf einmal waren alle Ärzte darin einig, natürlich, für religiös veranlagte Leute ist Religion und Christentum vielleicht ganz heilsam. Und da saß ich, meinen Kenntnissen, alle 120 Ärzte waren sich einig, doch für religiös Veranlagte, in Klammern, wir sind es natürlich nicht, Klammer zu, ist Religion und Christentum ganz gut. Und da kriegte ich Schlusswort und da bin ich rauf und habe gesagt, meine Herrschaften, ich bin total areligiös. Hören Sie, total unreligiös. Was heißt das schon religiös? Dass das Herzchen bubbert bei Weihrauch oder bei Orgelklängen oder so, was ist das? Ich weiß gar nicht. Ich bin zynisch, ich bin unreligiös. Aber eines Tages habe ich gesehen, dass mein Leben in allen Problemen festgefahren ist. Und dass ich vor Gott fantastisch schuldig geworden bin. Und dann kam Jesus. Und er hat mein Leben aus dem Verderben errettet. Dann habe ich gesagt, meine Herren Ärzte, zur Zeit Jesu gab es, ihr müsst gut aufpassen, sonst gibt das ein tolles Durcheinander nachher, was ich jetzt sage. Und wer ein bisschen dumm ist, der da soll gleich abschalten, dass er nichts halb versteht jetzt. Ich sag schon wieder, wann er anschalten kann wieder. Nicht? Ich sag, wenn er wieder anschalten kann. Nicht? Also jetzt nur die ganz hellen, wo nie eine Spur von Mattscheibe ist. Ich sagte, passen Sie mal auf, als der Sohn Gottes auf die Erde kam, da gab es religiöse Leute, doll religiös. Schriftgelehrte, Pharisäer, hohe Priester. Und wissen, was die gemacht haben? Die haben den Sohn Gottes ans Kreuz geschlagen. Und dann gab es total unreligiöse Typen. Huren, Schwarzhändler, die Bibel nennt sie Zöllner. Ein Raubmörder, der gekreuzigt wird. Da hast du keine religiösen Gefühle mehr, Mensch, nicht, wenn du da oben hängst. unsere Typen, und die glaubten an Jesus und ihr Leben wurde neu. Ich habe gesagt, meine Herren Ärzte, vielleicht sind sie noch zu religiös und beschäftigen sich mit ihrer völlig ungenügenden Religion, während inzwischen Jesus durch die Welt geht und Menschen errettet. Verstehen Sie das? Jetzt dürfen auch die Schwachbegabten wieder anschalten. Das sind gar nicht hier, entschuldigen Sie, das hätte ich mir denken können. Die kommen schon gar nicht her, die sitzen im Kino, ja. Jesus, ich halte alles Religion. Religion ist, was der Mensch sich ausdenkt, was er sucht, was er fühlt. Religion ist, dass der Mensch Gott sucht. Jesus ist die Antwort Gottes von oben nach unten. Die Antwort Gottes auf alle Religion. Die Antwort auf alle Probleme. Die Antwort auf deine Nöte, auf deine Sünde. Die Antwort Gottes heißt Jesus, der von oben nach unten gekommene, aus der anderen Dimension bei uns erschienene Heiland. Und sehen Sie, bitte schauen Sie sich mal das an, was heute unter uns so gängig ist als Religion oder christlich. Ich sagte eben, das zeichnet sich aus durch große Unklarheit. Ich sprach gestern, wie ich mal in Augsburg auf dem Plärrer eine Nachtversammlung hatte, nachts um 12. Mann in einem Zelt, da war gleich ein Volk. Da schwärmten die Mitarbeiter aus und sammelten alle die Nachtschwärmer so in das Zelt rein. 12:30 war es voll. Vor mir saß so einer mit einer Bombe, eine Zigarre im Mund. Ein Dollarkerl. Und dann fing ich an zu reden und als ich zum ersten Mal sagte, Gott, da brüllt er dazwischen, gibt's ja gar nicht. Und schiebt seine Zigarre in den anderen Mundwinkel. Gibt's ja gar nicht. Dann sah ich zu ihm, wissen Sie es gewiss? Kratzt er sich so hinter seiner Bombe und sagt, genau sagt, da weiß ja niemand was. Versteht? Typisch, genau weiß niemand was. Mir sagt einer, sehen Sie, ich gehe nicht in die Kirche, ich gehe Sonntagmorgens in die Natur, da finde ich Gott. Da haben Sie ihn gefunden. Da sagt er, ich ahne ihn. Ach, hört auf mit dem Quatsch, Religion ungenügend, nicht wahr? Bei Jesus ist genau das Gegenteil. Da ist lauter strahlende Gewissheit. Macht euch doch nur mal die Mühe und schlagt das Neue Testament auf. Vom Pfingsttag ab taucht im Neuen Testament das Wort gewiss auf. So wisse das ganze Haus Israel gewiss, schließt Petrus seine Pfingstpredigt, dass Gott diesen Jesus zum König und Christus und Heiland gemacht hat. Gewiss steht da. Das ist nicht ein unverbindlicher Vorschlag. Das ist gewiss. Paulus sagt in Römer 8, ich bin gewiss, dass nichts mich mehr scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Oder steht in einem Brief, das ist gewiss wahr und ein teuer wertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, Sünder zu erretten. Das ist nicht eine Idee, nicht eine Möglichkeit, sondern hier ist lauter Klarheit und Gewissheit. Und wenn Sie mal das Gesangbuch aufschlagen, finden Sie dasselbe. Da ist nicht mehr so religiös Gekummle, sondern Gott lebet, sein Name ist Leben und Stärke. Oder Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Oder ich habe nun den Grund gefunden, der mein Anker ewig festhält. Oder, wie heißt das? Nun weiß und glaub ich's feste, Paul Gerhard, feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchste und Beste mein Freund und Vater sei. Seht ihr, da ist lauter strahlende Gewissheit. Und zwar, jetzt wieder für den Intelligenten, die Gewissheit, objektive Gewissheit, Gott lebt. Er hat sich offenbart in Jesus. In Jesus gibt Heil. Und die subjektive Gewissheit, er hat mich Sünder angenommen, ich gehöre ihm. Meine Freunde, macht Schluss mit der billigen Religiosität, die euch überall von meiner Generation offeriert wird. Nehmt ihnen nicht ab. Nehmt ihnen nicht ab. Sondern ruht nicht, bis ihr Jesus gefunden habt. Denn nichts braucht ihr nötiger als Jesus. Sehen Sie, als ich heute Morgen die Zeitung aufschlug, da las ich, dass Sputnik 2 da oben rumbraust, mit einem kleinen Hund drin. Und da habe ich gedacht, junge, moderne Jugend von Nürnberg, eigentlich musst du jetzt vom Sputnik reden und dem kleinen Köder, der arme kleine Köder, der da oben drin sitzt. Denn das kann ja diese moderne Jugend schließlich auch von alten Mann verlangen, dass er einigermaßen mit der Zeit geht. Also reden wir von Sputnik. Und auf einmal dachte ich, mit Sputnik 2 hat sich euer Leben und eure Probleme und eure Schuld und eure Sehnsucht in nichts verändert. In nichts verändert. Ihr seid noch dieselben wie vorgestern, ehe Sputnik startete. Ja? Und da habe ich, da lassen wir Sputnik doch lieber raus und reden von Jesus. Ich glaube, das ist doch noch wichtiger. Einfach. Sputnik löst nicht eure Probleme, aber Jesus, dieser lebendige Herr, wirklich, ich wage es, euch zu rufen, dass ihr euch mit Jesus einlasst. Er lebt. Und darum habe ich jetzt gewissermaßen die ganze Sache auf ein paar Parolen gezogen. Nur bei Jesus gibt es Leben. Nur bei Jesus ist Leben. Sehen Sie, ich habe mal eine wundervolle Predigt gehalten bekommen vor Jahren von einem jungen Burschen. Der sprach aus, was die Jugend unserer Zeit im Grunde empfindet. Der sagte, Pastor Busch, ich bin Schlosser. Passen Sie mal auf, sagt er. Montagsschlossern, Dienstagsschlossern, Mittwochsschlossern, Donnerstagsschlossern, Freitagsschlossern, Samstag, Kino, Sonntags, Mädel und Fußball. Montagsschlossern, Dienstagsschlossern, Mittwochsschlossern, Donnerstagsschlossern, Freitagsschlossern, Samstag, Kino, Sonntag, Fußball und Mädel. Montagsschlossern, Dienstag. Und das Leben lang, sagt er, das ist doch kein Leben. Nee, sag ich, das ist kein Leben. Das hast du recht. Lieber, kluger Junge. Manche duseln so durchs Leben, haben es noch gar nicht gemerkt, dass es kein Leben war. Das war ein kluger Junge. Das ist doch kein Leben. Und dann habe ich ihm gesagt, stell dir mal vor, in dieser Bibel steht ein unerhörtes Wort, ein die gottlose Welt empörendes Wort, wenn sie nicht so schläfrig wäre. Das heißt so, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Der hat's nicht. Du kannst von mir aus übermorgen mit Mercedes 300 anfahren und sagen, Mensch, ich habe eine Brieftasche voll, ich kann mir ein Leben leisten. Da sage ich, Irrtum, Genosse, du hast kein Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Klagliche Angelegenheit, kümmerliche Existenz. Das ist doch wohl klar, wenn der lebendige Gott den Himmel zerreißt und gibt einen Sohn, und lässt ihn für uns sterben. Und er weckt ihn von den Toten. Und dann sagen wir, lieber Gott, danke, es wäre auch für mich ohne das gegangen, bitte, hier. Dann muss es wohl so sein, dass ohne diesen Heiland, ohne diesen Erlöser, kein Leben ist. Das ist kein Leben. Zweitens. Darum heraus aus eurem Unglauben. Also ich kenne euch nicht. Darum darf ich mir vielleicht noch, um das deutlich zu machen, was es heißt, heraus aus dem Unglauben, euch nochmal eine nette Geschichte erzählen, die ich im Jahre 45 erlebte mit einem Mann, der hieß, ich weiß nicht mehr, ich nannte ihn für mich Ringelmann, weil er einen Pullover trug mit lauter so, da war eine Wendeltreppe drauf, ein weißer Pullover mit blauen Wendeltreppe. Und dann nannte ich ihn Herr Ringelmann für mich. Da kommt eines Tages, wissen Sie, Essen war schon durch Bomben beinahe ganz zerstört. Die haben jetzt völlig abgeschaltet, die beiden. Die hatten vergessen, wieder anzuschalten. Essen war schon fast zerstört, waren bloß noch 80.000 Menschen da, der zehnte Teil. Kommt eine Frau und sagt, besuchen Sie doch mal den Herr Ringelmann. Der wohnt in der und der Straße. Dem hat eine Bombe die Frau totgeschlagen und seine beiden Söhne sind gefallen. Ich vergesse nicht den Weg dahin. Ich komme in eine Straße, da ist alles Trümmer, totenstill. Ja, wo soll Herr Ringelmann wohnen? Und dann sehe ich, am Ende steht noch ein Haus. Ich gehe hin, Erdgeschoss ausgebrannt, Haustür verbrannt. Auf einmal streckt aus dem vierten Stock eine alte Frau einen Kopf und sagt, ich höre in der stillen Straße ihre Schritte, wo wollen Sie hin? Ich sage, Oma, zu Herr Ringelmann. Ja, der wohnt hier oben. Ja, um Gottes Willen, sage ich, Oma, ich kann doch nicht fliegen. Da unten ist alles ausgebrannt und keine Treppe mehr. Wie kommen Sie denn da rauf? Ja, sagt die Oma, gehen Sie hinters Haus, da ist ein Hühnerstall, da ist eine Leiter und vom Hühnerstall können Sie einsteigen und dann so hoch. Und so kam ich in den vierten Stock. Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Wäre schade, wenn ich abgestürzt wäre, hätte ich nach Nürnberg können. Und dann komme ich also in den vierten Stock und da ist eine Tür, halb Pappdeckel, halb Holz, da steht mit Kreide Ringelmann. Und da klopfe ich an und da ruft es herein und dann gehe ich ins Zimmer. Trostlos. Eine Kiste, das war der Stuhl. Darauf saß Herr Ringelmann. Er saß aus wie so ein Gangster aus Chicago. So ein dicker, großer Kerl mit diesem Ringelmann-Pullover da. Vor ihm eine Kiste, auf der eine Schnapsflasche war und ein Schnapsgläschen und dann noch ein Luftschutzbett. Und das Ganze trostlos verlassen. Einsam, der Mann, dem die Frau erschlagen ist und die Söhne gefallen. Ich sage, und da, Herr Ringelmann, ich bin Pastor Busch. Ah, sagt er, von Ihnen habe ich gehört. Setzen Sie auf das Bett und trinken Sie einen Schnaps. Nein, nein, sage ich, danke, Herr Ringelmann. Deshalb komme ich nicht. Sie kommen doch wohl nicht, um wegen dem Christentum mit mir zu reden. Doch, sage ich, Herr Ringelmann, deshalb komme ich. Ausgeschlossen, sagt Herr Ringelmann, ich glaube nichts mehr. Ich habe sie wieder durchgemacht. Ich glaube nichts mehr. Da kann einer kommen, was er will. Ich glaube nichts mehr. Haha, sage ich. Lachen Sie mich nicht aus, ich glaube nichts mehr. Sag Herr Ringelmann, das glaube ich Ihnen nicht. Herr Ringelmann, fahren Sie ab und zu mit der Eisenbahn? Klar. Da gehen Sie doch hoffentlich immer vorne zur Lok und stellen fest, ob der Lokführer auch einen Führerschein hat. Nee, sagt er, das traue ich der Reichsbahn zu, dass er da richtige Lokführer hat. Kick, sag ich. Also Sie glauben doch, Sie glauben der Reichsbahn. Sie steigen ein und setzen ihr Leben aufs Spiel im Vertrauen darauf, dass die Reichsbahn sich hier noch Führer hingesetzt hat. Das heißt Glauben, dass ich irgendwo einsteige, weil ich ein blindes Vertrauen zur Sache habe. Herr Ringelmann, sagen Sie von jetzt ab, ich glaube gar nichts außer der Reichsbahn. Herr Ringelmann, sage ich, gehen Sie ab und zu in eine Apotheke. Ja, sagt er, ich habe oft so Kopfschmerzen, da kaufe ich mir einen. Da so ein Neuralgienpulver. Ich sage, Herr Ringelmann, lassen Sie aber gut untersuchen, noch einmal chemisch. Es haben schon Apotheker Leute vergiftet aus Versehen. Nicht jetzt. Bitte lassen Sie knipsen jetzt. Es haben Leute aus Versehen, Apotheker, das irritiert mich, Leute vergiftet. Da sagt er, aber nein, das sind doch approbierte Apotheker. Wenn die mal ein Kopfwehpulver geben, das kann ich nehmen. Herr Ringelmann, sage ich, da setzen Sie Ihr Leben aufs Spiel, schlucken ein Pulver und es kann Strychnin sein. Einfach im Vertrauen auf den Apotheker. Herr Ringelmann, von jetzt ab sagen Sie, ich glaube gar nichts mehr außer Reichsbahn und Apotheker. Dann haben Sie weitergemacht. Herr Ringelmann, wenn Sie sich verlaufen und dann fragen Sie einen Schutzmann, da sagt er zweimal rechts und einmal links und dann gehen Sie so, klar. Herr Ringelmann, der Schutzmann kann doch einen Spaß mit Ihnen machen. Das tut ein Schutzmann nicht. Ich sage, laufen Sie einfach los, nur im Vertrauen auf den Schutzmann. Herr Ringelmann, von jetzt ab, ich glaube nichts mehr, außer Reichsbahn, Apotheker, Schutzmann. Herr Ringelmann, hören Sie auf mit Ihrem dämlichen Satz, Sie glauben nichts. Und nun will ich Ihnen was sagen. Als mein Leben, war ich junger Bursche, am Ende war, da lernte ich Jesus kennen. Aus dem Neuen Testament. Ich las eigentlich nur ein Wort von ihm. Jesus Christus ist gekommen in die Welt, die Sünder selig zu machen. Und in dem Moment hatte ich ein Vertrauen. Bei Jesus steige ich ein. Ganz egal, was draus wird. Dem vertraue ich mich an. Herr Ringelmann, das heißt Glauben. Versteht ihr? Glauben heißt nicht, allerhand in den Kopf reinpressen, was nicht möglich sein kann. Glauben heißt nicht, Scheuklappen vorbinden. Glauben heißt, was viel Schwereres, sein Leben aus allen bisherigen Bindungen losreißen und bei Jesus einsteigen. Es Jesus in die Hand geben. Jesus völlig zu vertrauen, ihm die Dinge hinschmeißen. Denn zum Schluss eine biblische Geschichte. Da ist der Hügel Golgatha. Tausende von Menschen brüllen und über den Häuptern der Menschen erheben sich drei Kreuze. Rechts hängt einer, der flucht nur, kann ich verstehen. Links hängt einer, dem gehen plötzlich die Augen auf. Mensch, sagt er, ich hatte nur ein Leben. Ihr habt auch nur ein Leben. Ihr habt nur ein Leben. Ihr habt nur ein Leben. Falsch gelebt, kannst du es nicht reparieren. Da gehen dem am Kreuz die Augen auf. Himmel, sagte, ich hatte nur ein Leben und jetzt ist zu Ende und alles war falsch. Wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Auf einmal steht der heilige Gott vor ihm, der gerechte Gott. Himmel, ich gehe vor Gott. Ich gehe hinein, das Dunkel vor Gott und nehme nichts mit wie meine Sünde. Sterben müssen, nichts mitnehmen wie Sünde. Ein Leben verspielt, hab kein anderes mehr. Da packt ihn die Verzweiflung. Und seine Verzweiflung sieht er nach rechts. Und da hängt Jesus, der Sohn Gottes. Und seht, das ist das Wunder des Glaubens, das der Heilige Geist anrichtet. Auf einmal kriegt dieser Mann mit dem verkorksten Leben das Vertrauen. Der Mann am Kreuz kann alles in Ordnung bringen. Und dann macht er mal den Mut auf und ruft ihn an. Herr Jesus, errette mich von der Hölle. Er sagt es anders. Nimm mich mit zum Leben. Nicht also sein ganz verkorkstes Dasein, der junge Mann, Jesus hinwirft, dem Mann am Kreuz. Und Jesus nimmt es auf und sagt, ich schenke dir Leben hier und dort. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Meine Freunde, ich bin überzeugt, dass der Studienrat, bei dem der Junge in der Schule gewesen war und am Kreuz stand und dachte, kein Wunder hängt er da, der hat Religion immer ungenügend gehabt. Nicht? Bestimmt hat die Religion ungenügend gehabt. Mathematik gut, aber Religion ungenügend. Nun hing er da. Und der Mann mit seinem Zeugnis Religion ungenügend bekommt auf einmal dieses Vertrauen zum Sohn Gottes, der am Kreuz hängt. Dem kann ich mein Leben mit aller Schuld und allen Problemen hinwerfen. Er bringt es in Ordnung. Wie lang habe ich mühvoll gerungen, gesäuft unter Sünde und Schmerz. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Es ist ein paar Tage her, da saß ich in einem großen gläsernen Verwaltungsgebäude eines riesigen Industriewerks einem Direktor gegenüber. Und das Gespräch kam von Koks über den Menschen auf Religion. Und da sage ich, wissen Sie, Herr Direktor, Ihre Religion, das tröstet Sie nicht, das macht Sie nicht froh, das ändert Sie nicht. Sie sollten ein Christ werden. Da sprang der beinahe hoch und sagte, was heißt denn das, ein Christ? Alles Mögliche geht unter Flagge christlich. Sage ich, Herr Direktor, wollen Sie es wissen? Ja. Ich sage, setzen Sie sich gut hin, halten Sie sich fest. Und dann deklamierte ich in dem Hochhaus aus Glas eines großen Industriewerks das, womit ich schließe. Herr Direktor, ein Christ ist ein Mensch, der sagen kann, ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr. Und zwar nicht irgendein Religionsstifter. Ach, Religionsstifter, wenn ich das höre. Ich glaube, dass Jesus Christus wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und Mensch geworden, von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr. Der mich verlorenen und verdammten, Herr Direktor, verdammten Menschen erlöst hat. Erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben. Auf dass ich sein Eigen sei. Haben Sie mal gelernt, ja? Das ist ja belanglos. Ich möchte wissen, sind Sie sein Eigen? Ruhen Sie nicht, bis Sie das sagen können. Dass ich sein Eigen sei.